Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Ann-Kathrin Jeske, guten Morgen. Bei uns geht es heute um Entscheidungen und deren Umsetzung. Der EU-Migrationspakt ist unser Thema. Erst im April verabschiedet, erklären inzwischen immer mehr Staaten, sich nicht an ihn halten zu wollen. Wir fragen, ob die Umsetzung auf der Kippe steht. Und wir blicken in die Schweiz. Die muss nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte mehr für den Klimaschutz tun. Doch im Land sind viele dagegen. Es sollte das Ende eines jahrelangen Streits markieren, als sich die EU-Mitgliedstaaten im April auf den Asyl- und Migrationspakt einigten. Gerade noch rechtzeitig vor der Europawahl im Juni. Und vor allem sollte diese Einigung richtungsweisend dafür sein, wie die EU-Staaten künftig mit Asyl und Migration umgehen. Im Kern einigten sich die Staaten darauf, dass Asylverfahren künftig nur noch an den EU-Außengrenzen ablaufen sollen, um Menschen ohne Asylanspruch direkter zurückzuschicken. Und diejenigen, die Asyl bekommen, sollen besser in der EU verteilt werden. Wer niemanden aufnehmen will, kann stattdessen zahlen. All das wurde unter großem Ringen beschlossen, aber Ungarn und die Slowakei sperren sich und inzwischen auch die linksliberale Regierung in Polen. Peter Sawicki berichtet.
Selten klingt Donald Tusk derart entschuldigend wie kürzlich bei einer Pressekonferenz im Sejm. Ausführlich sprach Polens Premier über das Thema Flucht und Migration mit folgender Kernbotschaft. Signale, wonach es leicht ist, zu uns zu kommen, wirken sich fatal auf die Lage an unserer Grenze aus. Mein Fokus liegt daher, so human wie möglich, auf dem Schutz unserer Grenzen, nicht auf der Erleichterung ihrer Überquerung. Es tut mir leid, aber so wird das sein. Tusk schien damit fast sagen zu wollen, er würde zwar gerne eine andere Politik betreiben, könne es aber nicht. Vor allem linksliberale polnische Wähler hatten mit der Abwahl der nationalkonservativen PiS-Regierung auch auf einen Wandel in der Asylpolitik in Warschau gehofft. Ende März beklagte die Hilfsorganisation Grupa Granica aber, dass es weiterhin sogenannte Pushbacks gebe und es an der Grenze Polens zu Belarus immer noch zu Todesfällen komme. In der Praxis, so das Zwischenfazit, habe sich nach 100 Tagen unter Tusks Mitte-Links-Regierung im Vergleich zur rigorosen Politik von PiS kaum etwas geändert. Zwar hat Tusk in einem Interview Pushbacks als moralisch inakzeptabel bezeichnet. Die Alternative, so Tusk, könne aber nicht Hilflosigkeit sein. Auch bei einem anderen Aspekt, dem sogenannten EU-Migrationspakt, kündigte der Premier während der Pressekonferenz einen strikten Kurs an. Wir werden sehen, wie der Pakt am Ende aussehen wird. Ich bin in der Lage, bestimmte Bündnisse zu schmieden. In jedem Fall wird der Mechanismus der Verteilung oder Ausgleichszahlungen Polen nicht betreffen. Genau dies sieht der zuvor auf EU-Ebene ausgehandelte Pakt aber vor. So sollen unter anderem Asylverfahren künftig an Außengrenzen der EU stattfinden. Von besonders belasteten Ankunftsländern wie Italien sollen Geflüchtete auf andere Länder umverteilt werden. Nicht aufnahmewillige Staaten können sich von der Umverteilung mit 20.000 Euro pro geflüchteter Person freikaufen. Beides lehnt Donald Tusk jetzt aber ab. Das tut auch die Peace-Opposition, wobei etwa Ex-Verteidigungsminister Mariusz Błaszczak besonders drastische Worte wählte. Das ist eine Katastrophe für Polen. Es wird Terroranschläge geben, so wie es bereits im Westen geschieht. Auch wenn die jetzige Koalition den Pakt ablehnt, wird sie ihm nach der Europawahl zustimmen. So wie man 2011 verneint hat, dass man das Rentenalter anheben werde und es nach den Wahlen 2011 doch tat. Für politische Beobachter in Polen illustrieren Aussagen wie diese die schwierige Lage von Donald Tusk. PiS setze ihn mit reißerischer Rhetorik beim Thema Migration im nahenden Europawahlkampf unter Druck. Doch Tusks Erklärung war nach Ansicht von Bartłomiej Kot von der Puławski-Stiftung, einem außenpolitischen Think Tank, aber nicht nur nach innen gerichtet.
Polska ma swoją specyfikę.
Polen ist in einer Sondersituation. Und diese ist nicht allein mit politischer Ideologie zu erklären. Polen steht unter permanentem Druck. Russland und Belarus setzen Migration als hybride Waffe ein. sein. Hinzu kommt Migration als Folge der Invasion in der Ukraine. Polen muss also anders an dieses Thema herangehen als westeuropäische Staaten. Heißt also, aufgrund der gemeinsamen Grenze mit Staaten, die Polen und der EU feindlich gegenüberstehen, sowie der Aufnahme bereits zahlreicher ukrainischer Flüchtlinge, könne sich Polen keine allzu liberale Asylpolitik leisten. Formal muss der EU-Rat noch den Migrationspakt absegnen. Interpretiert werden Tusks Aussagen so, dass er auf eine Sonderregelung für Polen drängen dürfte, auch um die Peace-Opposition im EU-Wahlkampf nicht zu stärken. Beobachter wie Bartłomiej Kot sehen dabei ein gewichtiges Argument auf Tusks Seite. Denn, so die Logik, je schwächer Parteien wie Peace bei den Wahlen im Juni abschnitten, desto besser für Warschau und Brüssel.
Unser Korrespondent Peter Sawicki aus Warschau. Und das Thema wollen wir jetzt vertiefen. Polen sperrt sich also gegen den EU-Asyl- und Migrationspakt, genauso wie Ungarn und die Slowakei. Aber Kritik an der Reform wird auch aus Südeuropa lauter. Die Länder, von denen aus die Geflüchteten verteilt werden sollen, zum Beispiel Griechenland und Italien, haben die Reform nach einem Treffen gestern als nicht ehrgeizig genug kritisiert. Was genau dahinter steckt und vor allem, was diese bröckelnde Zustimmung für die Umsetzung des Pakts bedeutet, das habe ich kurz vor der Sendung mit dem Migrationsforscher Frank Duvel besprochen. Er hat die EU schon häufig in Migrationsfragen beraten und forscht an der Universität Osnabrück. Zuerst habe ich ihn gefragt, ob der polnische Premier Donald Tusk denn recht hat, wenn er sagt, ein harter Migrationskurs, um die Peace-Partei klein zu halten, sei gut für die EU.
Es geht ja darum, dass Polen sich sozusagen gegen diesen europäischen Solidaritätsmechanismus wendet. Damit untergraben sie die Einigkeit der Europäischen Union. Ich kann überhaupt nicht sehen, inwiefern das gut für die EU sein soll. Für andere Politikfelder mag es Sinn machen, auf diesem Wege das Wiedererstarken der Peace zu verhindern. Aber im Feld Migration, wie gesagt, Solidaritätsmechanismus wird unterhöhlt durch Polen.
Jetzt sagt Polen nicht nur, wir müssen die Peace-Partei klein halten und fahren deshalb eine harte Migrationspolitik, sondern aus Polen hört man auch immer wieder das Argument, wir haben schon so viele ukrainische Flüchtlinge aufgenommen, mehr als viele andere europäische Länder, dass wir sozusagen da unser Soll getan haben und jetzt eben nicht auch noch Flüchtlinge aufnehmen wollen aus den südeuropäischen Ländern. Können Sie dieses Argument nachvollziehen?
Das Argument ist nachvollziehbar. Polen hat ja 1 Million Ukrainer aufgenommen, es sind 3,5 Millionen durch das Land durchgereist. Das Argument zieht aber deshalb nicht, weil es nicht begründet, warum man sich grundsätzlich aus diesem europäischen Migrationspakt und dem Solidaritätsmechanismus rauszieht. Man könnte ihnen durchaus zustimmen, um dann im Einzelfall nachweisen zu können, wir haben schon so und so viele, wir haben schon so viel Geld ausgegeben und können für weitere nicht verantwortlich gemacht werden. Und das würde sicherlich innerhalb der EU auch akzeptiert werden.
Jetzt kommt Kritik an diesem Pakt nicht nur aus Ländern wie Polen, der Slowakei und Ungarn, die grundsätzlich sagen, wir wollen keine Flüchtlinge aufnehmen und wir wollen auch nicht dafür zahlen, sondern es gibt auch immer mehr Kritik aus den südeuropäischen Ländern, die ja eigentlich auf die Verteilung hoffen, um selbst entlastet zu werden, beispielsweise eben Griechenland und Italien. Was ist deren Kritik?
Genau, es fällt auf, dass die Randstaaten Griechenland, Italien, Malta, Zypern und Spanien Vorbehalte haben. Das ist immerhin ein Drittel aller EU-Mitgliedstaaten zusammen mit den osteuropäischen Staaten. Es ist keine Überraschung, dass hier Vorbehalte kommen, weil der Pakt hat eine ganz große Schieflage. Er predigt ja einerseits Solidarität, aber de facto bleibt die Verantwortung bei den Randstaaten. Also zum Beispiel für die Einrichtung von Flüchtlingslagern, für die Durchführung der Verfahren, für die Organisierung von Umverteilung. Ganz viel wird bei den Randstaaten hängen bleiben. Und diese Schieflage erklärt sozusagen die Unzufriedenheit von einem Drittel der Mitgliedstaaten.
Sie haben es gesagt, ein Drittel der EU-Mitgliedstaaten hat inzwischen große Zweifel an dieser Reform, die ja jahrelang verhandelt wurde und die ja so etwas sein sollte oder sein soll immer noch, wie die Richtungsentscheidung, wie die EU eben in den kommenden Jahren mit Migration umgeht. Bei so viel Gegenwind, wie groß schätzen Sie denn die Chancen ein, dass das Ganze überhaupt noch umgesetzt wird?
Also der Pakt suggeriert tatsächlich eine Einigkeit, die ich so gar nicht sehen kann. Ich sehe diese drei Lager, das östliche, das südliche und das nördliche Lager. Und jetzt geht es um die Verhandlung der Durchführungsbestimmung. Und es ist absehbar, dass der Teufel im Detail steckt, dass man sich hier streiten wird, dass man sich in vielen Fällen nicht einigen wird. Es ist absehbar, dass dann, wenn die Durchführungsbestimmungen beschlossen sind, die Gerichte angerufen werden auf nationaler Ebene und die ein oder andere Bestimmung kassieren würden. Von daher habe ich großen Zweifel, ob ein tatsächlich Großteil der Bestimmung jemals umgesetzt werden kann.
Sie haben es gesagt, an den Durchführungsbestimmungen hapert es auch noch. Die EU hat sich im April sozusagen auf das große Ganze geeinigt, aber eben noch nicht auf die Details. Was muss denn da überhaupt jetzt noch ausgearbeitet werden?
Also tatsächlich ist das bisherige Rahmenwerk ganz, ganz vage. Da ist ja zum Beispiel von Flüchtlingslagern an der Grenze die Rede. Es ist aber überhaupt nicht im Detail dargestellt, wo das Personal eigentlich herkommen soll, wer das Personal stellen soll, wer es bezahlen soll, wo das Geld dafür herkommen soll. Dann haben wir Asylverfahren. Wo sollen die ganzen Beamten für die Asylverfahren herkommen? Da braucht man viele Übersetzer. Wo sollen die herkommen? Dann muss man an die Widerspruchsverfahren denken. Da braucht man Rechtsanwälte, da braucht man Anwälte in den staatlichen Gerichten. Wo sollen die eigentlich alle herkommen? Soll das alles Griechenland machen, die jetzt schon überfordert sind? Sollen da deutsche oder holländische Anwälte sitzen, die der Landessprache nicht mächtig sind? Also vieles von dem, was da drin steht, scheint mir nicht durchdacht zu sein. Und wenn man sich mal ranmacht, das durchzubuchstabieren, stellt man fest, das wird sozusagen problematisch umzusetzen sein.
Und was denken Sie, wie wird das jetzt gelöst werden?
Man wird das mit Geld versuchen. Also man wird sozusagen aus dem Europäischen Flüchtlingsfonds und aus anderen Quellen Geldmittel zur Verfügung stellen, um diese Fragen zu beantworten. Aber damit ist die Frage nach der Herkunft des Personals ja noch gar nicht beantwortet. Man braucht ja auch ausgebildete Anwälte und ausgebildete Richter. Ehrlich gesagt fehlt mir die Vorstellung, wie das laufen soll.
Dann kommen wir vielleicht nochmal auf die Grundidee dieses Migrationspakts zu sprechen. Die ist ja einerseits eben Asylverfahren an den Außengrenzen, die schneller gehen sollen, damit eben Leute auch, die keinen Asylanspruch haben, schneller zurückgeschickt werden können in ihre Herkunftsstaaten. Und dann auf der anderen Seite sollen diejenigen, die einen Anspruch auf Asyl haben, besser verteilt werden innerhalb der EU. Das ist die Grundidee. Denken Sie denn, dass diese Idee ja tatsächlich Erfolg haben wird auf Umsetzung, dass das so umgesetzt werden wird?
Also ich habe auch hier bei beiden Aspekten große Zweifel. Bisher ist es ja schon nicht gut gelungen, abgelehnte Asylsuchende abzuschieben, weil die Drittstaaten, durch die sie eingereist sind, und die Herkunftsstaaten sie nicht aufgenommen haben oder weil das Prozedere sehr, sehr langwierig war. Und ich sehe im Moment noch gar nicht viele Erfolge in dieser Richtung, dass sich hier viel verbessert. Außerdem macht die EU sich natürlich ein Stück weit abhängig, ja sogar erpressbar gegenüber Drittstaaten. Und was die Umverteilung angeht, so war es ja auch bisher so, dass es im Grunde genommen Umverteilungsmechanismen gab, dass es ganz regelmäßig Umverteilungsmaßnahmen gab 2015, 2016. Denen zunächst alle zugestimmt haben, aber im Detail ist es dann nicht dazu gekommen, weil auf unteren bürokratischen Ebenen ganz, ganz viele Barrieren errichtet wurden von den Nationalstaaten, ganz viele konkrete Bedingungen geknüpft werden an die Aufnahme, dass es dazu nie kam. Und weil die politische Haltung die gleiche geblieben ist, man will eigentlich möglichst keine Flüchtlinge aufnehmen, sehe ich nicht, warum es hier zu einer großen Änderung kommen soll oder könnte.
Immer mehr EU-Staaten äußern Zweifel am im April verabschiedeten EU-Asyl- und Migrationspakt. Der Migrationsforscher Frank Duvel von der Universität Osnabrück war das dazu. Musik. Klimaschutz ist Menschenrecht. Das war die zentrale Botschaft, die der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte vor 2 Wochen verkündet hat. Seitdem ist klar, wenn europäische Staaten die Klimaziele reißen, dürfen Einzelpersonen und Verbände dagegen klagen und Gerichte können den Staat dann dazu verpflichten, mehr zu tun. Recht bekommen mit ihrer Klage hatten in Straßburg die Klimaseniorinnen, eine Gruppe von älteren Frauen aus der Schweiz. Für sie ein großer Erfolg, doch ziemlich schnell wurde klar, dass durch das Urteil in der Schweiz selbst ein neuer Konflikt entsteht. Die Schweizerinnen und Schweizer haben nämlich gerade erst vor gut einem Jahr per Volksentscheid gegen mehr Klimaschutz gestimmt. Ja, und jetzt ist die Frage, wie umgehen mit diesem Widerspruch zwischen direkter Demokratie und der Gerichtsentscheidung. Matthias Zahn berichtet.
Das bürgerlich-konservative Lager schäumt seit Bekanntwerden des Straßburger Urteils. Politiker betreiben Richterschelte. Beklagt wird nicht weniger als ein Angriff auf die nationale Souveränität. Die rechtsnationale SVP schlachtete das Urteil direkt aus für ihren Abschottungskurs gegenüber Europa und forderte, die Schweiz müsse als Reaktion auf das Urteil aus dem Europarat austreten. Christian Imak, Parlamentsabgeordneter der SVP.
Das gibt mir sehr wohl zu denken, wie dekadent diese Straßburger Richter heute schon geworden sind, damit sie uns reinreden müssen und unsere direktdemokratischen Entscheide korrigieren wollen. Das gibt mir zu denken, das ist hochgradig dramatisch.
Auch die FDP-Abgeordnete Susanne Vinzenz-Stauffacher kritisiert das Klimaurteil.
Ich kann diese Schlussfolgerung so nicht nachvollziehen und würde mich auch dagegen verwahren, dass ein internationales Gericht jetzt direkt in die nationale Klimapolitik, also in unserem Fall in die nationale Klimapolitik der Schweiz, direkt Einfluss nehmen möchte.
FDP und SVP finden, die Schweiz stehe beim Klimaschutz gar nicht so schlecht da. Dringenden Handlungsbedarf sehen dagegen Grüne und Sozialdemokraten.
Wir müssen mehr machen im Klimaschutz. Und da haben wir es im Parlament in der Hand.
Wir müssen mehr machen im Klimaschutz. Und da haben wir es im Parlament in der Hand, ruft die Sozialdemokratin Céline Wittmer den Konservativen in einer hitzigen Fernsehdebatte zu. Der Kanton Zürich mache es mit seinem Gesetz für mehr klimaneutrale Heizungen vor, so die Sozialdemokratin. Wie sehr die Debatte die Schweiz spaltet, zeigt auch ein Blick in die Zeitungskommentare. Die linke Wochenzeitung WOZ feierte das Urteil.
Für Klimaaktivistinnen bringt der Erfolg der Klimaseniorinnen neuen Schub. Denn er macht klar, ihr Widerstand ist legitim. Der Druck wird weiterhin nötig sein, wie die bürgerlichen Reaktionen aufs Urteil zeigen. Dort scheint jede Einsicht zu fehlen.
Die konservative Neue Zürcher Zeitung NZZ kommentierte dagegen:
Es kann nicht sein, dass Klimaaktivisten zusammen mit der Justiz die demokratische Debatte ausschalten wollen. In der Schweiz machen Parlament und Volk die Klimapolitik und nicht eine Gruppe von Richtern.
Bei Volksabstimmungen hatten die Schweizerinnen und Schweizer in den vergangenen Jahren ein Klimagesetz angenommen, ein anderes Mal schärfere CO2-Vorgaben abgelehnt. Dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gehört auch ein Schweizer Richter an. Andreas Zünd hat am Klimaurteil gegen sein Land mitgearbeitet. Zünd weist den Vorwurf zurück, das Urteil richte sich gegen die direkte Demokratie. Das Gegenteil sei der Fall, versuchte der Sozialdemokrat im Schweizer Fernsehen die Wogen zu glätten. Das Urteil sei keine Bevormundung.
Das ist ein wichtiges politisches Thema und darüber wird es immer demokratische Auseinandersetzungen geben. Der Gerichtshof hat hier nur gesagt, so weit, wie die Schweiz bisher gekommen ist, genügt das den Anforderungen nicht. Und es wird demokratische Auseinandersetzungen geben, wie man dieses Problem löst.
Die Schweizer Regierung will das Urteil erst einmal genau analysieren. Dort weiß man wohl, dass es schwierig werden dürfte, schnell mehr Klimaschutz durchzusetzen. Braucht es dafür doch nicht nur eine Mehrheit im Parlament, sondern auch im Volk. Ein erster Stimmungstest steht im Juni an. Dann entscheiden die Schweizerinnen und Schweizer bei einer schon länger geplanten Volksabstimmung über einen verstärkten Ausbau der erneuerbaren Energien.
Matthias Zahn berichtete. Und das war Europa heute. Ich bin Ann-Kathrin Jeske. Danke fürs Zuhören.